Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Die Botschaft des Hebräerbriefes wird diese Woche und somit auch in unserem Podcast thematisiert. Wir wünschen uns, dass dieser Podcast Sie bereichert und vielleicht sogar zu neuen Gedanken anregen kann.
Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Gesprächsrunde über den Hebräerbrief. Wir betrachten die zweite Lektion diesmal und es geht um die Botschaft des Hebräerbriefs. Mit mir dabei sind heute Martin und Johanna, Luise und Raphael und ich bin Christian. Und wir wollen mit einem Gebet beginnen und Gott um seinen Segen für das schwierige Thema bitten. Herr, wir danken dir, dass wir dein Wort betrachten können. Der Hebräerbrief enthält manche Herausforderungen des Verstehens und des Erfassens. Und wir bitten dich einfach um deinen Geist, den du auch verheißen hast, dass du uns in alle Wahrheit leitest und auch in die praktische Anwendung. Dafür danken wir dir. Amen.
Amen.
Ja, wenn ihr dieses Thema hört, die Botschaft des Hebräerbriefs, bevor ihr in die Lektion geguckt habt, was würdet ihr sagen, was ist die Botschaft des Hebräerbriefs? Oder vielleicht sollten wir ein bisschen weiter fassen, was sind wichtige Botschaften des Hebräerbriefs?
Ja, eine Sache, die auf jeden Fall ganz hervorgehoben wird im Hebräerbrief, ist Jesus. Also was tut Jesus, was ist seine Rolle? Das wird ja in mehreren Kapiteln behandelt.
Danke.
Und auch in Relation zum Tempeldienst und den Priestern der Vergangenheit. Und das dann gegenübergestellte Schatten praktisch mit dem Wahren.
Ich liebe Wörter. Und dann würde ich den Hebräerbrief unter diesem einen Wort besser sozusagen darstellen wollen. Das wird immer wieder verwendet. Alles ist besser, eben der hohe Priester, der bessere Mittler, das bessere Blut. Und so ist so vieles besser, was wir jetzt haben. Und das versucht der Hebräerbrief zu vermitteln. Und dazu möchte ich noch dazugeben, der Hebräerbrief ist aber nicht nur Theologie, sondern zu jedem theologischen Abschnitt, den er bringt, kommt danach noch eine Aufforderung. Hier wird immer Theologie und Praxis vereint, was ja eigentlich nicht getrennt werden soll. Und es gibt ganz konkrete Anweisungen, was das jetzt bedeutet fürs Leben, wenn man das weiß.
Ja, danke. Ja, das waren schon wichtige Punkte, die ihr genannt habt. Und eine wichtige Frage, denke ich, die wir auch an der Stelle klären müssen, ist, Hebräerbrief ist eine Bezeichnung, die uns sehr vertraut ist, aber an wen ist der Brief eigentlich gerichtet? Also was heißt das Hebräer? Wer waren die Hebräer? Was ist damit gemeint?
Das ist eine gute Frage, weil ja die Leute nicht Hebräisch mehr gesprochen haben, glaube ich, in dem Sinne, sondern, glaube ich, Aramäisch. Musst du mich korrigieren, Martin?
Aramäisch oder vielleicht haben sie auch schon Griechisch gesprochen. Der Hebräerbrief ist Hebräisch.
Ja, genau. Es gab keine Gemeinde der Hebräer irgendwo, wie Gemeinde der Epheser oder Gemeinde der Kolosser. Das heißt, hier wird irgendwie eine Gruppierung angesprochen, die sich über viele Gemeinden vielleicht erstreckt. Nämlich die, die durch den gottesdienstlichen Gebrauch vielleicht mit Hebräisch noch zu tun hatten oder einfach jüdische, judenchristliche Wurzeln hatten. Ja? Ja. Aber sonst ist es nicht so typisch wie bei anderen Briefen. Jetzt Galaterbrief, da weiß man ganz genau die Gemeinde in Galatien. Aber hier ist was anderes.
Ja, der Begriff ist ein bisschen nicht so geläufig vielleicht.
Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, wurde der Brief vielleicht nicht so geschickt an irgendeine bestimmte geografische Lokalität, sondern man hat es so verbreitet überall, da wo die Christen waren und die Judenchristen waren, um das da irgendwie lesen zu können. Er kriegt auch
so die. So glaube ich es jetzt, aber ich habe mich nicht so genau informiert, also vielleicht stimmt
das. Ich könnte das schon so sehen. Ne? Ja. Ich mein, es sieht ja aus, als ob das so zusammengesetzt ist, mehrere Predigten, die da gehalten werden, dann wird das verschriftet und dann wird das so gesammelt. Also vielleicht war das auch der Paulus, wenn wir das mal annehmen, der da umhergereist ist und der hat ja den Judenchristen gepredigt und vielleicht hat er da auch Elemente immer in der Predigt weitergegeben, die man dann im Hebräerbrief auch findet.
Ja, das ist das, wovon man ausgeht, dass also der Hebräerbrief an Judenchristen, also Christen mit jüdischem Hintergrund, geschrieben wurde, dass der Verfasser, von dem wir ausgehen, dass es Paulus ist, diese Zielgruppe, sagen wir mal, im Kopf hatte. Und man erkennt das einfach daran, dass es ja sehr viel um die Vertrautheit mit der Geschichte Israels geht. Das wird immer wieder zitiert. Es geht um Opfervorschriften, um den Priesterdienst. Es geht um das Thema Bund im Alten Testament. Und das sind natürlich alles Dinge, die mit den Juden, denen die Christen mit jüdischer Herkunft sehr vertraut waren. Ja, verschiedene Kommentare kommen doch zu einem sehr ähnlichen Ergebnis, auch wenn man jetzt mal an eine Struktur des Briefes denkt. Wir können heute nicht so sehr in die Tiefe gehen, aber wir wollen ein bisschen auch gucken von der Breite her des Briefes. Meistens unterscheidet man einmal in Kapitel 1 bis 7 die Person Jesu, danach Kapitel 8 bis 10 das Wirken Jesu und ab Kapitel 11 dann mehr die praktischen Aspekte der Erlösung durch Jesus. Das ist so eine grobe Dreiteilung, die ich an vielen Stellen gefunden habe. Und wir wollen mal einsteigen und Hebräer 1, Vers 1 bis 4 lesen, also die ersten vier Verse des Hebräerbriefs. Martin, magst du mal beginnen?
Nachdem Gott vorzeiten und vielfach auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name.
Danke, Herr. Ja, was ist bereits aus diesen Versen zu erkennen, worum es dem Schreiber des Hebräerbriefes geht?
Ja, du hast schon gesagt, wenn die ersten sieben Kapitel sich mit Jesus beschäftigen, dann haben wir hier schon den Einstieg dazu. Mhm. Uns wird gleich Jesus von Anfang an in den Mittelpunkt gestellt.
Ja. Ich erinnere mich auch an das, was Martin gesagt hat, dieses Besser. Wir haben das hier in Vers 4, so viel Erhabener. Mhm. Also es wird hier auf jeden Fall eine andere Lösung oder eine bessere Version dargestellt.
Also. Mhm. Genau, also der ganze Hebräerbrief lebt viel von Vergleichen. Und das haben wir auch gleich hier am Anfang.
Mhm. Ja, ich finde es fantastisch, dass der Brief gleich mal so loslegt. Ne? Also, ein Brief fängt ja eigentlich beim Paulus ganz anders an. Ne? Ich, Paulus, an die so und so und Friede und Glaube und so weiter und so fort. Und da geht er sofort in die Vollen und macht einen, ich glaube, das ist sogar nur ein Satz, wenn ich mich nicht irre, von Vers 1 bis Vers 4. Und da packt er alles rein, was so geht. Also so etwas, was wir heute gar nicht mal so gerne sehen. Ne? Man soll nicht so alles kurz und knapp und kondensiert bringen, lass die Leute mal begreifen. Aber irgendwie versucht er hier so ein kleines Hohelied auf Christus zu dichten. Mhm. Und ich finde, es gelingt ihm hervorragend.
Ja. Ja, man sieht so die verschiedenen Phasen. Ne? Da ist durch ihn hat er die Welt gemacht. Das ist die frühe Phase der Schöpfung. Dann, dass er vollbracht hat die Reinigung von den Sünden. Dass er zur Rechten der Majestät in der Höhe sitzt. Und das wird noch eine wichtige Aussage dann werden, auch im weiteren Verlauf des Briefes. Lass uns ruhig nochmal in Vers 4, da werden ja die Engel erstmals erwähnt. Und lass uns nochmal ein paar Verse weiterlesen. Die Verse 5 bis 8 und dann 13 und 14. Johanna, wenn du das mal lesen magst.
Also 4 und 5? Also
5 bis 8 und 13 und 14. Mhm.
Denn zu welchen der Engel hat er jemals gesagt, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt und wiederum, ich werde ihm Vater und er wird mir Sohn sein. Wenn er aber dem Erstgeborenen wieder in den Erdkreis einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Und von dem Engeln zwar spricht er, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme. Von dem Sohn aber, dein Thron, Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Zepter der Aufrichtigkeit ist Zepter deines Reiches. 13 und 14.
13, 14 bitte noch. Mhm.
Zu welchen der Engel aber hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße? Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst über derer Willen, die das Heil erheben sollen?
Ja, danke. Klingt vielleicht ein bisschen kompliziert vom Lesen her, weil da so viel zitiert wird aus dem Alten Testament. Aber was sind hier die Aspekte, dass der Sohn den Engeln überlegen ist?
Die Engel werden immer kollektiv erwähnt als eine Gruppe. Mhm. Aber der Sohn ist immer ein Unikat, ja, eine Einzelperson. Ja. Das ist, fällt schon mal irgendwie auf, finde ich.
Mhm, ja.
Und über ihn werden so spezifische Sachen gesagt, aber über die Engel nur allgemeine Sachen, die für alle Engel gelten.
Ja. Ja.
Man sieht hier in Vers 5, dass so verglichen wird, dass die Beziehung Gottes zu dem Sohn besonders hervorgehoben wird. Also Gott spricht, du bist mein Sohn. Setzt ein bisschen an, was die Luise auch sagt. Es ist eine spezifische Person, aber der Inhalt dessen, was hier gesagt wird, ist ein Beziehungsinhalt. Das ist ein besonderes Verhältnis zwischen Jesus Christus und dem Vater. Und darauf wird hier in diesen zwei Versen Wert gelegt.
Mhm. Ja.
Engel werden ja manchmal auch Gottes Söhne genannt, himmlische Wesen, manchmal sogar Menschen. Also es ist, aber trotzdem gibt es das noch in einem speziellen Sinne.
Ja.
Wenn das hier gesagt wird. Und natürlich am Ende dann von Vers 6, es sollen ihn alle Engel Gottes anbeten, dann ist der Unterschied noch sehr offensichtlich.
Ja, denn nur Gott wird angebetet. Das ist also hier auch ein deutlicher Hinweis, dass Jesus Christus, dass der Sohn Gott ist. Ja. Dass die Göttlichkeit Jesu wird hier hervorgehoben.
Das haben wir auch besonders in Vers 8. Also von dem Sohn aber, dein Thron, Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Ja.
Also das ein Engel hat einen Thron.
Ja.
Kommt er später in Vers 13 dann auch nochmal, wo er dann fragt, wer hat sich jemals oder haben die sich jemals zur Rechten gesetzt, sondern die sind dienstbare Geister ausgesandt und nicht sitzend am Thron oder neben ihnen auf dem Thron.
Das heißt also, die Königsherrschaft ist besonders bei diesem Sohn. Ich würde Vers 6 auch so interpretieren, wenn es hier heißt, wenn er den Erstgeborenen wieder einführt in die Welt, dass das also nicht meint unsere Welt, sondern dass das die himmlische Welt meint. Er bringt den Sohn wieder zurück und jetzt setzt er ihn auf den Thron oder lässt ihn auf den Thron sitzen und dann kommt diese ganze Anbetungsszene hier. Das würden wir Intronisation nennen, ja? Intronisation, nachdem Jesus Christus auf der Erde gewesen ist.
Ja, darauf weist der Schreiber der Lektion ja auch hin, dass wir hier praktisch eine Intronisationsszene von Jesus als König haben. Jesus hat ja viele Funktionen oder wird mit vielen Titeln benannt und ein Titel, den man aus diesen Versen ableiten könnte, wäre, dass er König ist.
Mhm.
Ja. Ja, also hier, wir haben hier einen starken Vergleich zwischen dem Sohn mit den Engeln und die Fragen und die Aussagen, die hier getätigt werden, zielen klar darauf ab, dass die Antwort ist, der Sohn ist höher, der Sohn ist besser. Wie du schon gesagt hattest, Martin, anfangs, der Sohn ist besser als die Engel. Ja? Da ist eine andere Qualität. Das ist eine besondere Person, eine besondere Funktion auch. Und ich habe mich gefragt, Menschen glauben heute ja auch an Engel. Und Menschen glauben auch an Jesus. Wie erlebt ihr das heute in unserer Gesellschaft? Welche Bedeutung haben Engel für Menschen? Welche Bedeutung hat Jesus für die Menschen? Wie ist so das Verhältnis von der Balance her?
Ich denke an viele Gebete, zum Beispiel, die ich manchmal höre von Kindern oder von anderen, wo einen besonderen Schutz gebeten wird von dem Schutzengel zum Beispiel. Und ja, also man betet zu Gott, man hat ja diesen Wunsch, einen Schutz zu haben, aber übersieht vielleicht, dass Gott ja derjenige ist, der überhaupt auch Engel zu Schutz gibt oder überhaupt einen schützen kann. Also ich merke einfach in solchen kleinen Sachen, dass manchmal der Fokus auch bei den Engeln liegt und nicht eigentlich bei dem Ursprung, die Person, die auch hier als Befehlshaber ein bisschen dargestellt wird.
Ja. Das ist jetzt interessant. Ich hätte jetzt gerade, also in dem Rahmen, in dem ich mich bewege, habe ich einen ganz anderen Eindruck. Nämlich, dass bei der Gemeinde Menschen die Engel fast überhaupt nicht erwähnen. Also es dreht sich alles um Gott und Jesus. Du fragst natürlich so die Menschen außerhalb unserer Gemeinde, da können wir auch noch schauen. Aber so bei der Gemeinde kommen die Engel so wenig vor. Und dabei denke ich mir, die haben ja auch wichtige Aufgaben. Hier steht, sie sind dienstbare Geister. Also manchmal helfen die uns, und es ist jetzt nicht gerade Jesus, der uns da rauszieht, sondern vielleicht ein Engel. Ja? Und da denke ich, ja, wir könnten sie ein bisschen mehr berücksichtigen, aber vielleicht ist es so ein Gegenpol zu dem, was
bei draußen, also ich habe
in
jetzt
der
auch
Kirche passiert oder so, in der katholischen. Ja.
Ich habe jetzt auch wieder eher so an die Volkstradition gedacht und da kommt mir vor, also wir haben ja gerade vor kurzem die entsprechende Jahreszeit gehabt, dass zum Beispiel das Christkind auch eigentlich wie eine Art Engel gesehen wird. Wenn man mal so schaut, was es eigentlich ausmacht, ist nicht viel mehr als ein Engel eigentlich. Ja? Kommt, bringt Gutes und das war's. Und dieser Unterschied, also was man hier liest im Hebräerbrief, ist eine ganz andere Welt als das, was, glaube ich, so das gängige Verständnis ist.
Wobei ich da auch sagen, also das Gefühl habe ich ähnlich wie bei Martin, dass ich habe es auch erlebt, dass in der Gemeinde oft kaum Gespräch über Engel ist. Und ich habe es eher so erlebt, wenn wir rausgehen in die Welt und dann hängt da mal so ein Schutzengel so am Auto, so am Mittelspiegel oder so, kennt ihr sicherlich auch, dass man als Christ dann denkt, hä? Wie jetzt? Du glaubst nicht an Gott, du glaubst irgendwie auch nicht so an solche Sachen, hast aber irgendwie doch einen gewissen Glauben an Schutzengeln, dass er dich jetzt beschützt. Und das habe ich sehr oft erlebt außerhalb, wo ich mir denke, okay, das sind die Leute, die außerhalb sind, akzeptieren das viel besser als die, die in der Gemeinde sind, die dann eher diese direkte Connections dann auch zu Gott oder Jesus haben und da der Engel, der Schutzengel vielleicht ein bisschen außen vor steht.
Vielleicht haben wir irgendwie da ein bisschen, es ist ein Thema, was nicht so groß geschrieben ist bei uns in der Gemeinde und wo wir auch vielleicht Unsicherheit haben oder
wir holen ja die Engel
zu wenig drüber geredet wird.
Ja, Engelanbetung ist eben negativ und ich meine, es gibt einen Engel, über den wir doch relativ viel sprechen, den gefallenen Engel, muss man schon vielleicht sagen, dass über den, aber über den wissen wir auch vielleicht mehr, über die anderen Engel ist auch so ein bisschen rätselhaft vielleicht oder haben einige Informationen, aber nicht so viel.
Also ich denke, positiv könnte man sagen, eigentlich wenn man wenn ich jetzt nochmal über die Gemeinde hinaus denke, sind Engel eigentlich eine interessante Sache, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen auch vielleicht. Um sie zu fragen, was glaubst du an einen Schutzengel in deinem Leben? Oder was glaubst du, glaubst du überhaupt an Engel? Und wenn ja, welche Rolle spielen sie in deinem Leben? Und das ist vielleicht ein Anknüpfungspunkt auch für manches Gespräch, was wir mit Menschen führen können.
Da muss ich nur noch dran denken, in der DDR-Zeit hat man ja versucht, religiöse Symbole und Sachen möglichst an den Rand zu drängen. Und auch das Wort Engel sollte vermieden werden. Und man hat dann aber doch nicht ganz darauf verzichten können. Und dann war das die geflügelte Jahresendfigur. Weil die Leute eben doch von Engeln nicht loskommen. Ja? Es hat doch eine Faszination und
Das klingt schon. Interessanter Hinweis. Sehr humorvoll.
Warum hat sich das nicht durchgesetzt? Ja.
Warum auch Jahresende, ja. Und nicht das ganze Jahr.
Ja. Gut, andererseits erlebe ich auch gerade hier so in Österreich, im katholischen Raum, wo doch die Marienverehrung eine überragende Rolle spielt. Und das ist dann natürlich, wie soll ich sagen, das nehme ich eben mit einem gewissen Bedauern zur Kenntnis, dass vielleicht Maria die Position Jesu eingenommen hat oder dass Maria höher wert gehalten wird als Jesus. Und das ist sicherlich nicht im Sinne des Hebräerbriefs, könnte man sagen. Da ist irgendwie eine Vertauschung der Rollen oder eine Vertauschung der Wertigkeit erfolgt. Oder ich denke auch an den Islam. Der Islam hält Jesus ja auch als Prophet hoch. Aber letztlich müssen wir sagen, biblisch ist eben Jesus einfach mehr. Und gut, immerhin kann man auch da vielleicht Anknüpfungspunkte finden, um ins gemeinsame Gespräch zu kommen?
Ich glaube, es kommt so irgendwie drauf an, um was dich deine Gedanken drehen. Also drehst du deine Gedanken, lässt sie drehen um Jesus oder um Maria? Wenn du jetzt in den Katechismus gehst oder wenn du den Papst Franziskus dir anhörst, der sagt auch, Jesus ist höher als Maria. Mhm. Und das ist in der katholischen Kirche eigentlich verankert. Ja? Aber die Gedanken drehen sich dann vielleicht viel mehr um andere Personen oder Wesen als um Jesus. Mhm. Und da muss man sich auch an die eigene Nase fassen, um was drehen sich meine Gedanken. Mhm. Ist Jesus für mich wirklich so Mittelpunkt meines Lebens? Mhm. Oder ersetze ich das durch andere Schwerpunkte?
Ja, danke. Ja, lass uns mal einen Schritt weitergehen. Wir stehen jetzt hier also am Ende von Kapitel 1. Wir haben dann in Kapitel 3 nochmal den Vergleich mit Mose. Jesus ist auch höher und besser als Mose. Wir haben dann mit der Ruhe, Sabbatruhe und Erlösungsruhe in Kapitel 3 und 4 und kommen dann in Kapitel 5 zum Thema des Hohenpriesters. Wir haben die erste Erwähnung des Hohenpriesters in Hebräer 2, Vers 17, dann nochmal in Kapitel 3, Vers 1 und am Ende von Kapitel 4. Und hier in Kapitel 5 beginnt jetzt so ein bisschen eine systematische Beschäftigung mit dem Begriff des Hohenpriesters. Und es ist ja interessant, dass vor dem Hebräerbrief, also in den anderen Texten des Neuen Testamentes, Jesus nie als hoher Priester bezeichnet wird. Also ich habe jedenfalls nichts gefunden. Wir haben natürlich den Hohenpriester zur Zeit Jesu vom Hohen Rat. Aber das ist ein absolut neuer Gedanke, der im Neuen Testament vorkommt, hier im Hebräerbrief, dass Jesus unser hoher Priester ist. Lass uns mal die Verse 1 bis 6 lesen, in Kapitel 5. Ich glaube, Luise, du warst dran, ja.
Kapitel 5. Denn jeder hohe Priester, der von Menschen genommen wird, der wird eingesetzt für die Menschen zum Dienst vor Gott, damit er Gaben und Opfer darbringe für die Sünden. Er kann mitfühlen mit denen, die unwissend sind und irren, weil er auch selber Schwachheit an sich trägt. Darum muss er wie für das Volk, so auch für sich selbst opfern für die Sünden. Und niemand nimmt sich selbst die hohe priesterliche Würde, sondern er wird von Gott berufen, wie auch Aaron. So hat auch Christus sich nicht selbst die Ehre beigelegt, hohe Priester zu werden, sondern der, der zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wie er auch an anderer Stelle spricht, du bist ein Priester in Ewigkeit, nach der Ordnung Melchisedeks.
Ja, danke. Ja, welche Unterschiede werden hier aufgeführt zwischen den irdischen Hohenpriestern und Jesus? Welche Gemeinsamkeiten oder auch welche Unterschiede?
Na, gemeinsam haben wir schon mal, dass beide berufen werden. Also, dass sie sich nicht selbst einsetzen, sondern dass da der Ruf auch von außen herkommt.
Ja, ein wichtiger Punkt, ja. Sie berufen sich nicht selbst, ja.
Ende von Vers 2 steht, der irdische Hochpriester trägt Schwachheit an sich. Mhm. Und die Folge davon ist in Vers 3, dass er für die Sünden, für sich selbst opfert. Also für seine eigenen Sünden offensichtlich. Das ist bei Jesus nicht so.
Mhm. Genau.
Der eine wird von den Menschen genommen und ist deshalb nicht ewig und der andere ist von Ewigkeit her schon da. Ne? Ja. Priester in Ewigkeit, das trifft auf den Menschen nicht zu. Aber das Mitgefühl schon.
Ja, das Mitgefühl ist ein ganz wichtiger Punkt ja auch. Vielleicht nehmen wir gerade noch Kapitel 8, Vers 1 und 2 dazu. Raphael, vielleicht magst du das lesen?
Gerne. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln, als Diener des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes, das der Herr errichtet hat, nicht ein Mensch.
Ja, danke. Ja, Jesus als Hohepriester ist für uns als Adventisten ja kein neuer Gedanke. Die Frage ist hier, warum ist das dem Schreiber des Hebräerbriefes so wichtig? Warum betont er das so und was will er mit diesem Konzept des Hohenpriesters, Jesus, unser Hohenpriester, auch vermitteln?
Das hängt vielleicht damit zusammen, an wen er sich hier richtet. Also er richtet sich an Leute, für die das einen ganz hohen Stellenwert hatte, die Feste am Tempel zu besuchen, ein guter Israelit zu sein, sich nach den ganzen Opfervorschriften auszurichten und vielleicht auch viel emotional damit zu verbinden. Mhm. Diese jährlichen Feste waren Höhepunkte. Und jetzt dann zu sagen, aber die Hauptsache ist, wer unser eigentlicher Hohepriester ist. Also ein bisschen den Fokus von dem wegzunehmen. Ja. Für uns ist es nicht das Gleiche, weil wir jetzt nicht so emotional an dem hängen, was die gemacht und erlebt haben. Aber wir sehen ja auch an anderen Stellen im Neuen Testament, dass sie schon noch starke Verbundenheit dazu hatten. Und dass es jetzt nicht, dass es dann Diskussionen gab ums Thema Beschneidung oder um irgendwelche Tage, die noch zu halten sind und Ähnliches.
Genau, es gab erhebliche Konflikte in der Urgemeinde um verschiedene Fragen, die mit dem Alten Testament und mit den Riten des Alten Testamentes zu tun hatten. Ja.
Jetzt zu zeigen, da gibt es eine wahre Stiftshütte und das andere hat nur ein Mensch aufgerichtet, also so diese Schwerpunktsetzung ganz anders zu machen. Ja.
Er greift hier ein zentrales Thema vom Alten Testament auf und das wird auch im Neuen Testament in der Offenbarung auch nochmal ein sehr starkes Thema. Das ist das Heiligtum und der Hohepriester und die Person des Hohepriesters ist halt so der Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mittler zwischen Mensch und Gott, so wie es auch in 1. Timotheus 2,6 nochmal gesagt wird, dass wir diesen Mittler haben, Jesus Christus. Und das ist schon für uns auch immer noch wichtig. Da ist jemand, der ist sowohl auf unserer Seite als auch auf Gottes Seite. Der kann mit beidem sich identifizieren. Ich finde, das ist ein sehr wohltuender Gedanke, dass Gott weiß, wie es ist, Mensch zu sein. Und dort im himmlischen Heiligtum dann sehr gerne für mich, für dich, für uns alle einsteht.
Mhm. Ja. Also ich finde, dass das Verständnis des Hebräerbriefes und der Botschaft wird noch deutlicher, wenn man sich die Zeit vergegenwärtigt, in der der Hebräerbrief geschrieben ist. Wir haben hier die Zeit vor der Zerstörung des Tempels im Jahr 70. Denn es gibt klare Hinweise im Hebräerbrief, dass der Opferdienst noch als gegenwärtig, also im Präsens, beschrieben wird. Und wenn er so ein Thema wie diese Fragen um alttestamentlichen Opferdienst, wenn er die so aufführt, dann würde er sicherlich auch als Argument dafür, dass das vielleicht keine so große Bedeutung mehr hat, auch anführen, dass der Tempel zerstört worden ist. Ja. Aber offensichtlich besteht eben der Tempel noch, der ganze Opferdienst besteht noch. Und der Schreiber versucht einfach, die Bedeutung dessen ins richtige Licht zu rücken. Und auch von Gottes Seite her könnte man sagen, Gott, der die Zukunft kennt, will im Prinzip seine Gemeinde auch vorbereiten auf das, was kommt, indem er ihnen sagt, was die Bedeutung von Jesu am himmlischen Heiligtum ist, damit sie sich nicht auf dieses irdische Heiligtum so sehr fixieren. Das finde ich irgendwie einen ganz, ganz wunderbaren Gedanken oder eine wunderbare Vorhersehung, die Gott auch gemacht hat. Wie denkt ihr, wie die Menschen das damals auch aufgenommen haben, so einen, sag ich mal, einen ganz neuen Aspekt des Glaubens?
Ich habe mich gefragt, sind sie zweigleisig gefahren? Also wir wissen ja, als Jesus gestorben ist, ist der Vorhang im Tempel zerrissen. Und wir verstehen das so, dass er damit auch den Opferdienst eigentlich beendet hat. Trotzdem lesen wir später, dass Paulus auch nochmal in den Tempel gegangen ist, um da so ein Gelübde abzulegen oder Ähnliches. Die ersten Christen haben sich im Tempel getroffen. Also irgendwie waren sie doch noch in beiden drin. Also ist jetzt einfach meine Frage. Ja? Es wird nicht so ganz genau in der Bibel gesagt. War Ihnen das schon so klar, dass Sie jetzt keine Opfer mehr bringen? Haben das schon alle so gleich als Inhalt Ihres christlichen Glaubens verstanden? Mhm. Oder hat sich das erst so langsam dann in Ihnen durchgesetzt, die Erkenntnis, dass Christus ja das auch irgendwo beendet und abgeschafft hat? Mhm. Das ist einfach so eine Frage, die ich da habe. Mhm. Oder hat es den Hebräerbrief gebraucht, um das auch nochmal so richtig klar zu machen? Denen, die eben noch in Jerusalem gewohnt haben zum Beispiel oder Ähnlichem.
Also ich sage mal, vom ursprünglichen Gedanken her zur Zeit Jesu und auch kurz danach, so Jesus, das Lamm Gottes, das war, denke ich, im Fokus. Sein Kreuzestod und seine Auferstehung dann natürlich. Und dass Jesus jetzt Hoherpriester ist, war irgendwie nicht im Fokus. Man könnte fragen, warum nicht? Warum hat Johannes der Täufer nicht schon gesagt, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt, und der hohe Priester ist er auch. Das war irgendwie noch nicht im Blick. Ja.
Ja.
Warum?
Ja. Also ich sehe hier vielleicht noch einen ganz anderen Aspekt. Ja. Und zwar, ich versuche eine Brücke zur Praxis zu bilden. Ich meine, hier geht es offensichtlich auch um Traditionen, um Sitten, um Gewohnheiten, die auch praktiziert worden sind. Und die Gefahr bei sowas ist immer, dass wir eigentlich den Blick verlieren, warum wir etwas tun. Das ist ja in der Gemeinde genauso. Wir haben ja auch einen Gemeindeablauf, also einen Gottesdienstablauf. Aber viele vergessen, warum, was steckt dahinter? Warum haben wir diesen Programmpunkt gesetzt? Warum ist uns das wichtig? Und hier werden ja im Hebräerbrief verschiedene Dinge aufgegriffen, die man vielleicht auch als Gewohnheit einfach weitergemacht hat, wo man noch nicht ganz verstanden hat, warum man das macht. Man hat es halt immer so gemacht und jetzt machen wir es auch weiter. Und hier tut Paulus aus meiner Sicht wieder versuchen, auf das Wesentliche zu richten. Was steckt denn dahinter? Warum machen wir das denn? Und da sind solche Aspekte wie der Hohepriester, der vielleicht verloren gegangen ist, weil man das schon immer, ja gut, man hat es dorthin gebracht, da war halt jemand, der am Tempel gearbeitet hat. Aber was dahinter steckt, was da wirklich bedeutet, also welche Bedeutung dahinter steckt, das ist vielleicht verloren gegangen. Mhm. Die gleiche Gefahr haben wir auch heute, dass wir eigentlich vergessen, warum wir etwas tun, warum wir etwas glauben.
Ja. Für mich wieder ein Aufruf. Vielleicht hat man eben vom Hebräerbrief auch diese Parallele einfach nicht so gesehen. Denn der Hinweis, die Tatsache, dass wir diesen Vergleich vor dem Hebräerbrief nicht finden, zeigt ja, dass es offensichtlich kein Thema war. Aber Paulus und andere haben das dann vielleicht entdeckt. Und Gott hat auch, sag ich mal, durch seinen Geist diese Entdeckung geschenkt, damit die Juden, die eben noch vielleicht stark verhaftet sind in ihrem alten Glauben, dann, wenn der Tempel zerstört wird, auch einen Halt haben und ein Trost haben und eine Perspektive haben in ihrem Glauben und auch das rechte Verständnis bekommen.
Also das mag eine Möglichkeit der Erklärung sein, Christian. Man könnte auch sagen, auch wenn der Name Hohepriester nicht erwähnt wird, anderswo in den neutestamentlichen Stellen, ist der Gedanke dessen, dass hier ein Mittler ist, präsent. Ich habe vorher schon einen Text erwähnt, in 1. Timotheus 2. Man könnte auch in Römer einen erwähnen, wo es heißt, Jesus hat uns versöhnt durch seinen Tod. Um wie viel mehr werden wir durch sein Leben errettet werden? Und da ist nicht das Leben vor dem Tod gemeint, sondern chronologisch kommt jetzt sein Leben jetzt, das uns errettet. Also ich denke, der Hohepriestergedanke ist für die Juden eher leicht dabei und leicht zu verstehen, dass Jesus unser neuer Melchisedek ist sozusagen. Mhm. Mhm. Was ich im Hebräerbrief dann eher sehe, ist so ein bisschen, das geht in deine Richtung, Raphael, dass da Leute sind, die loslassen davon. Das ist ja auch so ein Begriff hier. Haltet fest, so praktisch, haltet fest an dem, was ihr habt. Lasst nicht einfach diese Gedanken los. Taucht immer wieder auf. So kommt mir vor, dass sich das wieder einschleicht. Dass ich sage, das war eigentlich nicht schlechter mit diesen Formen, mit dem Ritus, mit den Opfern. Und hat es wirklich die Bedeutung verloren, so wie wir es bisher geglaubt haben? Oder sollte man da nicht noch was machen? Und dann kamen vielleicht jüdische Lehrer, die auch diese frühe Sekte wieder zurückgewinnen wollten und wieder auf den rechten Weg bringen. Und die haben diese Dinge gesagt und vielleicht war es ihnen einsichtig. Und mir kommt eher vor, dieser Schreiber hier kämpft darum, dass die Leute nicht loslassen von dem, was sie eigentlich wissen. Und ja, er wird noch hier und da natürlich ein paar Punkte dazu bringen, um das noch fest zu verankern.
Ja. Ja, wir haben ja sicherlich schon den Gedanken des Mittlers auch an Feuer und an anderen Stellen im Neuen Testament. Das ist klar. Wir haben ja mehrfach auch den Hinweis, der Menschensohn wird sitzen zur Rechten der Kraft oder zur Rechten Gottes. Und das ist ja schon ein Hinweis auch auf die Position und die Stellung Jesu. Von daher wird einfach dieser Gedanke, wie soll man sagen, systematisch weiterentwickelt im Hebräerbrief.
Und es kann ja chronologisch auch noch nicht von Johannes dem Täufer so im Fokus gewesen sein, weil Jesus ja dann erstmal das Lamm Gottes ist in seinem Erdenleben und dann bei der Himmelfahrt wird dann das Allerheiligste gesalbt und er beginnt seinen Dienst als Hohepriester. Also es war auch noch nicht dran, während seines Erdenlebens war es noch nicht dran, dass er jetzt darüber spricht oder andere, dass er der Hohepriester ist, sondern das war eine Phase danach.
Und es bedarf von der Tod und der Auferstehung, damit man diesen Aspekt überhaupt erstmal wahrnimmt vielleicht. Ja. Ja,
genau. Ich glaube, es auch mit dem Pfingstfest hängt das ja auch zusammen, dass Pfingstfest die Auswirkung dessen war, dass Jesus seinen hohepriesterlichen Dienst.
Da habe ich jetzt gerade hingeschaut zu Pfingsten, Apostelgeschichte 2, da wird ja in Vers 31 das schon gesagt. Und dann ist interessant, verbinden die das hier genau mit dem Bibeltext, den wir auch schon im Hebräerbrief gelesen haben, im Psalm 110. Also zu wem hat er gesagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Und dieser Text, der kommt ja nur drei Verse vor dem Text, du bist ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks für ewiglich. Der ist ja schon da irgendwo drin, dass sie wissen, er setzt sich dahin zur Rechten. Und was ist er jetzt? Jetzt ist er Priester. Und ich glaube schon, dass du recht hast, dass er dann im Hebräerbrief das richtig systematisch ausgestaltet und ihnen noch einmal nahe bringt, um was es wirklich geht, wenn wir Jesus als unseren Priester sehen.
Ja, Psalm 110 ist eins der meistzitierten alttestamentlichen Texte hier im Hebräerbrief. Mhm. Auch ein klarer Psalm, ja, der Jesus als Messias darstellt. Und ja, das ist ein wichtiger Rückbezug, auf den Paulus dann auch eingehen kann und das weiterentwickeln kann, die Gedanken, die er hat. Ja, ich habe mich noch gefragt, also in der Christenheit heute, und wir sind ja im Prinzip auch letztlich selbst Heidenchristen, ja. Welche Bedeutung hat der Hebräerbrief und die Botschaft des Hebräerbriefs für die Heidenchristenheit, sag ich mal so? Was ich so gelesen und gehört habe, sag ich mal, das zeigt, dass das eigentlich nicht so eine große Bedeutung hat. Für uns als Adventisten natürlich aufgrund unserer Geschichte und der prophetischen Auslegung schon. Aber wie können wir vielleicht auch Menschen, die auf den ersten Blick nicht so einen Zugang zum Hebräerbrief haben, sie doch irgendwie neugierig machen oder ihnen auch nahelegen, sich mit dem Hebräerbrief zu beschäftigen?
Wir haben ja am Anfang schon gesprochen oder den Ansatz gebracht, dass der Hebräerbrief ja auch Jesus irgendwie darstellt in seinen verschiedenen Facetten. Mhm. Und ich glaube, so können wir auch Christen, die jetzt nicht so diesen Zugang zu dem Hebräerbrief haben, auch neugierig machen, weil es einfach Jesus ins Zentrum stellt und einfach von verschiedensten Facetten beleuchtet und einfach man noch einen viel weiteren Blick über Jesus bekommt mit allen seinen Stellungen, die er auch da bekommt als Hohepriester, als Sohn Gottes, als Diener. Und das geht ja so weiter. Und ich glaube, das kann den Christen, aber auch den Nichtchristen auch neugierig machen. Wer ist Jesus da eigentlich und wie wird er beschrieben?
Ja, danke. Ja. Und ich finde, das ist ein guter Anknüpfungspunkt. Ne?
Ja. Auch ganz wichtig, weil ich meine, ich glaube, in der Christenwelt generell versteht jeder, Jesus ist der Erlöser, der am Kreuz gestorben ist. Aber bei vielen bleibt es auch einfach nur bei dieser Sache. Und es gibt aber noch so viele andere Aspekte. Jesus als Schöpfer, Jesus als Priester, als König. Mhm. Und ich glaube, das erweitert auch das Blick, das wir über Gott haben, unser Gottesbild, weil wir lernen ja Jesus weiter kennen, besser kennen. Also ich finde sowas extrem spannend. Mhm. Es zeigt ja einen anderen Aspekt von Jesus, den ich vielleicht davor nicht so gesehen habe. Ich meine, es war ja auch für die Hebräer, die es ja gelesen haben, war es ja auch immer wieder augeneröffnend, okay, diesen Aspekt habe ich nicht so bedacht. Mhm. Und das gleiche Effekt wird es ja auch für Leute haben, die es sonst noch nicht kennen.
Mhm. Ja. Ja, danke. Ja.
Mir kommt auch vor, dass der Hebräerbrief so eine Verbindung zwischen Alten und Neuen Testament schafft. Es gibt ja auch Teile im Alten Testament, den ganzen Aufbau des Heiligtums, der beim Lesen auch vielen Leuten Mühe macht. Mhm. Und hier kriegt er aber dann eine neutestamentliche Dimension, was das eigentlich bedeutet und wofür das eigentlich ein Hinweis und Vorbild schon war.
Mhm. Ja. Man will ja immer verstehen, was das bedeutet. Ne? Also was ist die Bedeutung von dessen? Und dann würde ich da ansetzen und sagen, dieses Heiligtums und hohepriesterliche Bild ist etwas, was man sich ja handgreiflich oder augengreiflich, wenn man das so sagen will, vorstellen kann. Und durch eine Vorstellung wird jetzt so ein Vergleich geprägt. Schau dir das an, im Himmel ist es ähnlich, nur viel besser. Und ich denke, Menschen können sich das dann schon sich reindenken, wie sieht so ein Heiligtumsdienst und Opferdienst, was macht der Priester. Da entstehen schon Bilder vor dem Auge. Und diese Bilder jetzt zu übertragen auf den Himmel und dort in einer besseren Weise auf Jesus zentriert zu sehen, ich glaube, das macht den Brief interessant.
Ja, danke. Ja. Ja, wir sind langsam gegen Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich danke euch für eure verschiedenen guten Beiträge. Vielleicht können wir noch das abrunden mit einem Gedanken aus Hebräer 12, Vers 2, dass Jesus uns der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Wir haben uns jetzt sehr lange mit dem Hohenpriester beschäftigt. Jesus ist Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das ist nochmal interessant und da ist sicherlich später nochmal Gelegenheit auch dazu, darüber nachzudenken, was das bedeutet, dass er den Beginn unseres Glaubens darstellt und dass er auch unseren Glauben vollendet. Für heute wollen wir es mal dabei belassen. Und wer betet von uns noch am Schluss?
Ich kann gerne beten. Ja,
danke. Wir wollen aufstehen dazu.
Unser Heiland, es tut so gut, neue Aspekte über dich kennenzulernen. Und es ist beeindruckend, mit welchen Beschreibungen du dargestellt wirst. Dass du unser König bist, dass du unser Priester bist, dass du unser Erlöser, unser Schöpfer. Es gibt so viel, was wir über dich lernen können und erfahren dürfen. Und so möchte ich auch das wieder aufgreifen, was wir jetzt gerade am Ende gelesen haben. Wir wollen dich als unseren Anfang und Vollender unseres Glaubens sehen. Bitte begleite uns darin. Wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Amen.